es gibt einen Fleck im Kanton Bern, wo Geld keine Rolle spielt. Und eben doch alles ist. Es gibt ein Grundbuch von einer Gemeinde, wo einem Panini-Album von den Vermögendsten von dieser Welt gleicht. Und es soll am Dorfrand eine Art Reservat für die Einheimischen geben, wo sich der exorbitant Quadratmeterpreis auf dem Niveau von Manhattan, London oder der Zürcher Goldküste kaum noch leisten
können. Die Rede ist von Gstaad, einem Nobelkurort im Berner Oberland, wo sich die Reichsten der Reichen in ihren Luxuschalet eine Parallelwelt haben aufgebaut. Über die reden wir heute im Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwaar machen wir das mit unserem Redakteur und Gstaad-Spezialist Quentin Schlappach. Er hat sich seit Jahren mit der dunklen Seite vom Luxusbergdorf beschäftigt. Und wir reden auch mit dem Soziologen Ueli Meder, der zu Armut und Reichtum geforscht hat und in hunderten Gesprächen mit Reichen und Superreichen einen Einblick in ihre Welt hat gewinnen konnte. Mein Name ist Jessica King.
Und ich bin Sibyl Hartmann. Und uns gegenüber im Studio hockt der Quentin Schlappach. Ciao Quentin, schön bist du da.
Hallo zusammen.
Quentin, uns hat ein Leser ein Bild zugespielt aus dem Gob in Gstaad, das er dort aufgenommen hat. Dort liegt eine Weinflasche für über 1100 Franken einfach so im Kühlregal rum. Ist das wirklich so eine Parallelwelt dort oben?
Ja, also mir stimmt echt nur, in welchem Laden er das gefunden hat. Im Gob, das ist jetzt noch fast der normalste Ort in Gstaad. Das Kalkül kann ich schon verstehen, auch dort würde es auch mal einen Superreichen verirren. Und dann ist das vielleicht gerade die erste Flasche, die er kaufen würde. Wenn du gerade in ein Restaurant gehst, jedes von diesen Nobeln, dort finde ich schon mal ein Wein für einen fünfstelligen Betrag. Also das ist gang und gäbe dort.
Wie oft bist du selber im Gob in Gstaad oder sonst in Gstaad anzutreffen? Gehst du dort her für deine Recherchen?
Ich gehe schon meistens her, wenn ich irgendetwas muss sehen dorthin. Also wenn es etwas zum Schauen gibt, bin ich schon dort. Früher bin ich noch öfters in Gstaad oder nicht in Gstaad selber gewesen, aber in der Umgebung von Gstaad. Meine Eltern, wir haben oft dort Ferien gemacht in Feutersäu. Das ist so ganz Peripherie von Gstaad. Ich gehe ab und zu gleich noch rauf, wenn ich irgendetwas muss recherchieren muss.
Hast du wegen dem vielleicht auch einen besseren Draht zu den Einheimischen? Man sagt ja über die Einheimischen, dass es ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass man nicht mit Journalistinnen und Journalisten redet.
Ja, es ist klar, das ist schon Diskussion, ist ein Geschäftsmodell dort. Das gilt vor allem halt so ein bisschen für die Branche, sage jetzt mal Immobilien, Treuhand, Notare, die sehr diskret sind, die praktisch nie irgendwie etwas sagen oder so. Für die normalen Heimischen, dort findet man Zugang. Das ist nicht so diskret, wie man mal bemeint.
Und wie findest du sonst Informationen? Das sind jetzt nicht Geschichten, wo es irgendeinen Vorfall gibt und dann fängt man aufgrund von dem an zu recherchieren, sondern das sind Geschichten, die man ausgraben muss. Wo machst du das, wenn nicht vor Ort in Gstaad?
Ja, das ist unterschiedlich. Mittlerweile habe ich natürlich auch von Quellen, wo wir Sachen melden oder irgendwie sagen, hey, schau das mal an. Es gibt auch das Amtsblatt vom Kanton Bern, wo viele Initialzündungen bieten für Geschichten, wo man nachgehen kann. Oder eben auch im Grundbuch, das ist auch ja, öffentlich im Kanton Bern. Das ist auch interessant, dort noch ein bisschen nachzuschauen. Und da stößt man auch auf Geschichten.
Du hast genau das Grundbuch von der Gemeinde Saanen ausgewertet in einer langen Recherche zusammen mit dem Cedric Fröhlich. Dort gehört ja auch Gstaad dazu, zu dieser Gemeinde. Und rausgekommen ist eine Liste von 50 Superreichen, die dort Häuser besitzen. Und du hast es so beschrieben, dass das Grundbuch ein Panini-Album von den Vermögendsten aus der ganzen Welt sei. Welche Bilder kleben denn so in diesem Panini-Album?
Ja, das ist wirklich eine lustige Runde. Es sind viele auch Schweizer Milliardäre dabei, also zum Beispiel die Familie Hoffmann, also das sind Droscherben. Es sind auch sehr viele griechische Reeder dabei, interessant. Also wir haben wirklich nur mehr die Liste aufgenommen, wer mindestens 1 Milliarde oder Familienvermögen 1 Milliarde oder mehr ist. Bei den Schweizern kann man sagen, sie haben es ein bisschen langweilig dort, in puncto Extravaganz, weil mittlerweile gibt es auch, also früher war es vor allem ein Treffpunkt von der Reichen von Europa, mittlerweile ist es von der ganzen Welt, also von asiatischen Ländern.
Hat man das vorher gewusst, dass so viele Menschen dort Häuser besitzen, die eben in dem illustren Kreis der Milliardäre ist?
Ja, das muss ich vielleicht ein bisschen ausführen, weil die Initialzündung war schon gewesen, dass man von den Einheimischen oft gehört hat, dass es fang schwierig ist, weil die Immobilienpreise dermassen hoch ist, überhaupt noch irgendwie etwas zu finden. Und dann haben wir mal schauen, ja, ist das wirklich so, quasi, dass man könnte ja auch meinen, dass die Hotels oder so nächtigen, wenn sie dort in der Ferien sind. Aber es ist tatsächlich eben so, dass, wo wir das Grundbuch durchleuchtet haben, dass der Grund und Boden mittlerweile auch zu einem weiten Teil, vor allem im Ortsteil Gstaad, den Superreichen gehört.
Zu diesen Superreichen gehören auch Ausländerinnen und Ausländer, unter anderem zum Beispiel die Familie Sackler. Die ist ja auch relativ bekannt, aber eher aus tragischen Gründen, oder?
Ja, genau. Die Familie wird in den USA zu einem wesentlichen Teil verantwortlich gemacht für die Opioidkrise. Das ist ja quasi eine Epidemie von Leuten, die Schmerzmittel ausdüchtig sind. Und eben je nach Quellen, die man hört, sind dort zwischen 200 und 400'000 Leute gestorben. Und dort laufen x Gerichtsverfahren gegen die Familie. Und eben die haben in der Stadt auch Immobilienbesitz. Und zwar gerade mehrere, mehrere Häuser und Wohnungen.
Du hast vorhin gesagt, die haben sich bei dir auch gemeldet nach der Berichterstattung.
Die haben sich mal gemeldet, ja. Ganz, ganz erstaunlich. Ich habe mal etwas über sie geschrieben, wo sie eigentlich auf die Stadt, also sie sind dann von New York auf die Stadt gezügelt. Sie haben dort dann behauptet, sie sind nur vorübergehend. Das ist noch schwierig zu herausfinden, ob das wirklich stimmt, weil das ist ja nicht öffentlich. Die Wohnendienst, weil jetzt dort gemeldet ist, wirklich als Steuersitz. Aber die haben sich nachher, respektive ihre Sprecher hat sich bei mir gemeldet und hat eben wollen, zum Beispiel, dass sie nicht schreiben, dass es 400'000 Todesopfer gibt in der Opioidkrise, sondern es sind nur 218'000. Es geht dann um so Sachen. Aber es ist nicht außergewöhnlich, dass sich Sprecher von Reichen nach Geschichten melden.
Jetzt gibt es ja eigentlich ein Gesetz, das verhindern soll, dass Ausländerinnen und Ausländer so viel Immobilien können erwerben können, die Lex Koller. Vielleicht kannst du uns hier noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie soll das Gesetz Gebiet wie Gstaad beschützen?
Genau, also das Gesetz ist, ich glaube, schon in den 80er-Jahren, wenn ich das richtig besinne, ist das in Kraft getreten. Und eigentlich sollte das verhindern, dass eben reiche Ausländerinnen und Ausländer können Immobilienbesitz wirklich anhäufen. Also, dass sie zum Beispiel eben mehrere Häuser können besitzen. Was nach wie vor erlaubt ist, ist eben zum Beispiel eine Ferienwohnung. Aber das Gesetz hat gewisse Grenzen. Es darf zum Beispiel nicht mehr als 200 Quadratmeter Netto-Wohnfläche sein. Oder eben das Grundstück darf nicht grösser als 1000 Quadratmeter sein. Aber bei vielen Geschichten, oder die ich geschrieben habe, habe ich herausgefunden, dass das eine sehr lasche Gesetzgebung ist, dass es ziemlich viele Möglichkeiten gibt, das zu gehen.
Apropos die 200 Quadratmeter Wohnfläche. Du hast eine Geschichte ausgegraben, eine Geschichte recherchiert von der Familie Olayan. Das ist eine saudische Familie, die ein Chalet in Gstaad gekauft hat und ihre neue Hütte, man kann es fast gar nicht anders sagen, hat 533 Quadratmeter Wohnfläche. Im Untergeschoss hat es eine Sauna, ein Kino und einen Weinkeller. Wie genau geht es zusammen mit diesen 200 Quadratmetern?
Genau auf die Geschichte bin ich auch zusammen mit dem Cedric gestossen, wo wir die Recherche gemacht haben von den 50 reichsten Familien. Eigentlich ist die Familie Olayan, sind die Mitglieder sind auch alle in der Lex Koller umgestellt. Also die müssen die Richtlinien dort einhalten. Aber es gibt natürlich eben gewisse Tricks und einer davon ist eben, dass man zwar, glaube ich, nur ein Stockwerk gehört ihnen nicht von diesem Haus, aber die restlichen drei Stockwerke gehören ihnen. Und es ist einfach so, dass man einfach an jedem Stockwerk, wo nachher unter 200 Quadratmeter zwar ist, also eben nachher einfach auf einzelne Familienmitglieder können beschreiben. Oder? Und das sind drei Familienmitglieder, jedes gehört ein Stockwerk. Die Wohnungen dürfen nicht zusammen verbunden sein, das ist vielleicht auch noch wichtig, aber am Schluss gehört nicht quasi das ganze Haus. Und so ist es nicht eine wahnsinnige Einschränkung.
Wie locker ist die Lex Koller sonst? Was gibt es sonst noch für Schlupflöcher?
Ich glaube, fast die krasseste Geschichte habe ich die gefunden von einem omanischen Zentralbanker, Mohamed Saud Bahwan. Der hat mal eine Liegenschaft gekauft. Es war zwar nur eine Wohnung gewesen und hat dann irgendwie mal festgestellt, dass er ein bisschen mehr Bedarf hat an Wohnraum. Und dann hat man nämlich nach immer grössere Liegenschaften, obwohl er noch Lex Koller umgestellt war, hat man grössere Liegenschaften zugesprochen und hat eigentlich die alten Liegenschaften müssen verkaufen, was er aber nicht gemacht hat. Und nach 5 Jahren, er war dort schon pauschal besteuert gewesen. Er hat dort gewohnt eigentlich als fester Wohnsitz. Wobei man fragt sich immer so ein bisschen, wie das noch alles geht mit seinem Amt als Zentralbanker. Aber auf jeden Fall nach 5 Jahren hat man ihm nachher eine Niederlassungsbewilligung gegeben. Und mit der Niederlassungsbewilligung hat er eigentlich nachher können kaufen, was er wollte. Also mittlerweile gehören 5 Häuser und noch 10 Wohnungen und x Parkplätze. Da ist vielleicht ein Immobilienmogul vor Ort gestanden.
Ja, jetzt hast du erzählt von eher grossen Häusern und grossen Gebäuden. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, nämlich Alphütli oder Meiensäte zu kaufen. Das ist auch eine Geschichte, die du ausgegraben hast und erzählt hast. Und die sind aber, was auf der Hand liegt, natürlich in der Landwirtschaftszone. Zum Beispiel hast du eine Geschichte erzählt vom britischen Model, der Sophie Longford. Wie ist sie legal an so ein Alphütli gekommen, wo sie natürlich näher innen nachher, nehme ich an, komplett mit Luxus ausgestattet hat.
jetzt wird es noch komplizierter. Es gibt nicht nur die Lexcollar, es gibt ja noch die Zweitwohnungsinitiative. Die hat eigentlich wollen, oder die wollen erreichen, dass man eben in so Ferienort wie Gstaad nicht irgendwie überproportional viele Zweitwohnungen hat. Wobei eigentlich schon bevor die Initiative ist angenommen wurde, ist, glaube ich, jede zweite Wohnung in Gstaad ist eine Zweitwohnung gewesen. Und die darf man weiterhin als Zweitwohnung, also man muss es nicht noch künstlich irgendwie abskalieren. Aber das Spezielle ist eben, in der Landwirtschaftszone gilt die Zweitwohnungsinitiative nicht. Man kann dort das Haus genauso verkaufen wie in der Wohnzone. Das ist dort hier auch gemacht worden. Das Spezielle ist ja wirklich, eben, das ist nicht einfach Landwirtschaftszone quasi gerade neben dem Dorfkern. Das ist wirklich ab dem Schuss. Also das ist dort oben im Arnensee. Aber das ist gleich irgendwie immer noch eine beliebte Gegend dort für Touristen. Und es ist halt mehr so ein bisschen das Heidi-Leben dort, wo man bei Kühen und irgendwie bei Wasserfällen und plätschenden Bächen und so. Und die hat die Alphütte können kaufen. Es gibt auch eine gewisse Kaskade im Grundbuch, die man nachher machen muss. Das muss man aus dem bäuerlichen Bodenrecht rausnehmen. Und so. Aber das ist alles möglich.
Die ganze Geschichte, auch die Alphütte, ist etwas, das unter unseren Leserinnen und Lesern immer wahnsinnig viel zu diskutieren gibt. Bei diesem Artikel hat es 148 Kommentare gegeben. Und wir lesen euch da einen ein, den wir euch nicht vorenthalten.
K. Weiss sagt: Für was haben wir eigentlich Gesetze, wenn die Superreichen die Gesetze jederzeit mit Hilfe von irgendwelchen Winkeladvokaten aushebeln können und die Regierungsstatthalter und die Gemeindeverwaltungen nur milder zulächeln oder höchstens ein paar Krokodile aus der Händchen verdrücken?
Quentin, was sagst du da dazu?
Ja, also ich würde jetzt hier gleich ein Stück weit in Schutz nehmen, gerade die politisch Verantwortlichen dort der Gemeinde, weil das sind eigentlich alles nationale Gesetze. Und das ist eigentlich so entweder lobbyiert worden oder man hat sich so vorgesehen, dass so Ausnahmen möglich sind. Und eigentlich sind sie nicht hängebunden. Also sie können nicht irgendwie jemandem verbieten, dort ein Haus zu kaufen. Und das ist halt mit der Gesetzgebung möglich. Was sicher unbestritten ist, dass es eine Industrie schon fast gibt, die von dem profitiert, dass es dort so viele Superreiche gibt. Dass eben das Foto bei Immobilienunternehmen natürlich neu liegend, aber auch Treuhandfirmen, Notare, Chaletbauer, ja, die von dem profitieren. Und denen kann man sicher den Vorwurf machen, dass sie dort ein Stück weit... es ist zwar ein umstrittenes Schlagwort, aber eben, man kann ja schon ein vom Ausverkäufer Heimat reden dort.
Was für Folgen hat es denn für die Bevölkerung, wenn so viele Reiche in Gstaad Chalets kaufen?
Ja, für die Bevölkerung, also viele gehören ja von Einheimischen, ja, Gstaad eben, das ist so ein bisschen, das ist eine Sonderzone, oder? Also es gibt nicht nur Sahnenland, wo sich Gstaad befindet, es gibt viele Ortsteile, eben Schönerie, Sahnenmösser, Sahnen, dann die umliegende Gemeinde, Gstaad, Lohne, wo das noch nicht so krass ist. Oder? Und oft hört man ja, das ist ja mehr isoliert von Gstaad, wobei eben, es breitet sich halt auch ein bisschen aus, das muss man sagen. Und mittlerweile ist eben auch so, der Ausverkauf wird auch vorantrieben vom Kanton Bern, also konkret von der Steuerverwaltung. Die Liegenschaftssteuern sind dermassen hoch und der Eigenmietwert für die Heimischen, das ist schon fast dazu getrieben werden, die Liegenschaften zu verkaufen. Also das ist jetzt noch eine zweite Dynamik, die seit ein paar Jahren an Bedeutung gewonnen hat.
Ich nehme an, dort nimmt der Unmut zu, oder?
Klar, es ist einerseits Unmut, andererseits ist es auch vielen bewusst, dass man von, ein Stück weit auch von den vermögenden Leuten lebt. Also wir haben viele haben ein Stück Land verkauft, das sie vielleicht nicht gebraucht haben und haben ordentlich Geld in die Kasse gespielt. Es ist ein zweischneidiges Schwert, oder? Aber mittlerweile höre ich schon viel aus der Bevölkerung, eben, dass es ein Mass erreicht hat, das langsam ein bisschen besorgniserregend ist, oder? Aber es ist schwierig, rückgängig zu machen, oder respektive fast unmöglich.
Ein Leser sieht die Schuld auch in der Steuerpolitik.
Der Rolf Zach findet, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn im Sahnenland die Pauschalsteuer bei den Ausländern erhöht werden würde. Vielleicht könnte sogar der Kanton Bern auf die Gelder aus dem interkantonalen Finanzausgleich, wo der Kanton Zürich mit einem ordentlichen Batzen dazu beiträgt, verzichten.
Bist du ihm recht?
Also, dass dort so viel Geld würdest du nicht einnehmen können, damit, damit der Kanton Bern auf den Finanzausgleich verzichten könnte, das halte ich für illusorisch. Klar, Pauschalsteuer, das ist einfach eine Tatsache. Das ist im Kanton Bern zweimal hat sich die Bevölkerung dafür ausgesprochen, dass man die beibehalten. Aber man weiss zum Beispiel, dass Bernie Ecclestone, der hat jahrelang einfach eine halbe Million Franken zahlt. Und das ist natürlich ein Witz bei einem x-fachen Milliardenvermögen. Also es wäre zumindest wünschenswert, dass die Steuerverwaltung so weit an Grenzen geht, dass man sagen, oh, es ist gleich irgendwie noch halbwegs fair. Aber das Störende ist jetzt eher also aus Sicht von der Einheimischen, ist, dass man keinen Unterschied mehr macht bei den Liegenschaftssteuern zwischen den Superreichen und den Einheimischen. Oder? Dass die für ihre Liegenschaft zum Teil also horrende Steuern müssen zahlen, wie die Reichen, die das nachher gleich irgendwie im Verhältnis ist es für sie ein Klacks, oder? Aber für die Einheimischen ist das relativ viel Geld.
Zum mal noch wirklich ganz auf den Staat, auf die Gemeinde her, nämlich auf den Gemeindepräsidenten. Wie geht der mit dem Ganzen um? Müsste nicht er den Run auf den Gestaderboden irgendwie einen Einklang können bringen mit den Bedürfnissen aus der Bevölkerung?
Es ist eine schwierige Situation. Oder? Also, eben einerseits ist es ihm sicher die Hängbungen. Oder? Er kann nicht einfach sagen, hey, du darfst jetzt hier nichts kaufen. Andererseits, eben, klar, er ist auch gewählt worden, damit er die Interessen der Einheimischen vertritt. Und eben ein grosses Interesse ist bezahlbarer Wohnraum. Und das wird jetzt so versucht, also im Moment läuft das grosse Projekt, wo man eigentlich am Dorfrand von Gestad Wohnungen bauen für die Einheimischen. Es gibt auch seitens, muss man auch noch zugutehalten, von Immobilienunternehmen oder von Baufirmen, die haben auch schon einfach Gebäude gebaut oder größere Chalets, mehr Familienchalets, die speziell für Einheimische waren. Also das ist schon so. Aber es ist halt im Vergleich zu dem, was sonst auf dem Immobilienmarkt läuft, ist es halt im Moment einfach immer noch relativ wenig. Oder? Und man wird sehen, ob das jetzt eine gewisse Entlastung bringt, aber es ist absehbar, dass es noch mehr braucht.
Du hast das als Reservat für die Einheimischen beschrieben und es ist so ein bisschen am Rand vom Dorf. Also ist das wirklich eine Lösung? Also, ziehen die nachher her oder ist das, hey, nein, das...
Das ist jetzt natürlich eine zuspitzige journalistische, das gebe ich jetzt hier zu. Aber nein, das ist schon, das sind hochwertige Wohnungen, die werden auch einen Preis haben, oder? Das ist nicht irgendwie das... aber es soll echt bezahlbar sein, oder? Also die meisten... Leute, Einheimische dort wohnen halt immer noch, sie sind landwirtschaftsnäher, sie sind vielleicht nicht mehr landwirtschaftstätig, aber haben auch gleich irgendwie noch ein Haus in Landwirtschaftszone. Es ist jetzt mehr für die jungen Familien, die irgendwie, also wenn du jetzt in unserem Alter willst noch dort wohnen in der Stadt, also mieten fast unmöglich, oder? Es ist mehr für die, die ich wirklich dort bleiben will und irgendwie halt einen normalen Job haben im Tourismus oder so und genau für die ist das Angebot dort.
Du hast wie gesagt, irgendwie ist die ganze Entwicklung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es ist nicht mehr aufhaltbar, dass immer wie mehr von den Superreichen der Boden von Gestad an sich reissen. Magst du vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben? Wie viele Jahre hocken wir zusammen und der ganze Boden gehört den Superreichen und es wohnt kein einziger oder keine einzige einheimische Mensch Stadt?
Das ist wirklich, glaube ich, eines der grössten Probleme, die die Einheimischen im Moment haben, sind durch die Liegenschaftssteuern, die sie extrem belasten. Wenn es keine Lösung gibt, wenn sich wirklich Staat nur noch ganz wenige können leisten können, dann wird sich die Situation in 10 Jahren noch viel mehr zugespitzt haben. Und es ist auch nicht absehbar, dass irgendwie eben auf nationaler Ebene dass da eine Verschärfung wird, dass vor Lex Kohler oder sonst irgendetwas, das, so wie das Parlament im Moment zusammengesetzt ist, geht es entweder in die andere Richtung.
Ja, Quentin, merci vielmals, dass du uns da mit auf den Start genommen hast und von deinen jahrelangen Recherchen erzählt hast. Ich bin ganz sicher, du hast schon die nächste oder die zwei nächsten Geschichten von Gestad. Bist du irgendwie dran, so wie der Lächeln ist? Würde ich das jetzt mal festbehaupten. Wir sind sehr gespannt und ich bin sicher, wir werden in den nächsten 10 Jahren ganz sicher mal wieder über Gestad reden. Merci vielmals, dass du da warst.
Merci euch.
Der Boden in Gestad und im Saanenland wird immer begehrter. Immer mehr Luxuschalets werden gebaut oder aufgekauft. Und die Entwicklung scheint fast nicht aufzuhalten zu sein. Wer aber sind die Menschen, die auf Gestad ziehen? Und wie leben sie? Was bedeutet es, zu dem Club der Auserwählten zu gehören? Und wie denken sie über ihre Richtung? Über das reden wir mit Molly Meder. Er ist emeritiert Professor für Soziologie an der Uni Basel und hat viel zu Fragen von Armut und Richtung geforscht. Herr Meder, schön, seid ihr dabei.
Ja, danke. Gleichfalls.
Ihr habt für eure Forschung hunderte von sehr reichen Menschen getroffen und mit ihnen über ihre Richtung geredet. Wie offen haben die auf eure Fragen geantwortet?
Ich habe den Eindruck, eigentlich recht offen. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie wissen, dass von dem, wo man so miteinander redet, kein Buchstaben rausgeht, der nicht auch von ihnen autorisiert ist.
Gibt es ein Treffen, das euch besonders geblieben ist?
Ja, ganz Haufen eigentlich. Also weit zurück, mal der eine, wo ich bei der Anfrage gesagt habe, ja, das ging dann schon etwa 2 Stunden, das Gespräch. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn ihr so oberflächlich mit mir reden wollt, dann brauchen wir gar nicht zu kommen. Und ich war dann fast 8 Stunden mit dieser Person gewesen. Und das hat mich noch speziell gedacht.
Und was ist so eure Erkenntnis aus all diesen Gesprächen? Wie denken die Menschen über ihre Richtung?
Das gibt Sättige, die den Eindruck haben, also gerade wenn es auch grosse Unterschiede, Diskrepanzen gibt, das dynamisiert die Gesellschaft, das belebt die Gesellschaft. Und es gibt andere, das ist jetzt nicht gerade der Mainstream, aber wo schon auch wahrnimmt, aufgepasst, wenn es so weitergeht mit dieser Schere, dann wird es auch gefährlich und dann können sich Entwicklungen anbahnen, die auch quasi auf einem selber zurückfallen.
Und was würdet ihr sagen, inwiefern haben die Menschen so ein bisschen in einer abgeschotteten Parallelwelt gelebt? Sind sie noch Teil gewesen von der Gesellschaft oder haben sie sich nur noch in ihren eigenen Strukturen bewegt?
Es gibt solche, die eher unter sich und unter ihresgleichen leben. Und es gibt andere, die gerade Wert darauf legen, irgendwo mit Leuten neue Beziehungen einzugehen. Vielleicht sogar einmal ein Skilehrer zu sich nach Griechenland oder Saudi-Arabien oder wo immer her einzuladen. Aber der Trend, kann man schon sagen, hat sich eher ein bisschen verstärkt. Nicht in die Öffnung, sondern in Rückzug.
Wie ist es den Menschen mit all dem Geld gegangen? Hat sie das glücklich gemacht, reich zu sein?
Es gibt schon so Bezüge, oder, dass je mehr Geld jemand hat, in der Regel ist dann auch Gesundheit besser. Also es gibt schon Faktoren, aber auch Leute, die sehr viel haben, haben oft so ein bisschen Besetzung genug, ist nie genug. Sie orientieren sich an denen, die noch mehr haben. Wenn sie ein paar Millionen verlieren, haben sie das Gefühl, die Welt geht unter. Also das grosse Geld macht dann nicht einfach nur glücklich.
Und das ist auch in den Gesprächen klar geworden, die ihr geführt habt mit den Leuten.
Ja, Selbstverständnis ist dann haben wir unterschiedlich. Oder es gibt schon solche, die das Gefühl haben, sie leben sehr einfach. Sie haben die Haltung, also das alte Zelt genügt und man darf Kinder nicht verwöhnen. Das alte Velo, das lenkt. Und aufgrund von solchen Verhaltensweisen entsteht dann subjektiv die Wahrnehmung, also nicht gerade, dass sie am Hunger durchknagen, aber dass sie doch so einfach leben.
Haben die Leute ihren Reichtum auch ein bisschen kritisch betrachtet? Haben sie auch problematische Seiten von dem gesehen?
Ich habe den Eindruck, jetzt gerade in letzter Zeit mit mehreren Leuten auch geredet zu haben, die sagen, also wir nehmen plötzlich wahr, dass sich die Welt in einer Richtung bewegt, wenn man die Welt mehr ausfischt, wenn wir plötzlich mehr Ressourcen vergeuden, auch von der Umwelt, als sich überhaupt regenerieren kann, dann könnte ja das auch ein bisschen gefährlich werden. Also aufgrund von solchen Wahrnehmungen, dass sie vielleicht nicht einfach gerade den Reichtum, aber die sehr ungleiche Verteilung vom Reichtum auch ein Stückchen in Frage stellen. Das gibt's und es gibt andere, wo der Eindruck haben, nein, wir zahlen Steuern, wir schaffen Arbeitsplätze und die Leute wissen das. Wir sind von dort her auch nicht heiss geliebt, aber irgendwo gleich estimiert, wertschätzt. Und das sind unterschiedliche Ausprägungen vom Selbstverständnis.
Wie gehen Sie denn damit um, dass Ihr Leben auch einen Einfluss auf andere hat? Dass Sie eben zum Beispiel mit Ihren Immobilien Einheimische verdrängen, jetzt eben genau im Staat?
Also, das ist ja immer etwas Schwieriges. Selbstkritik für alle Leute, oder? Und gerade der Mechanismus. Also zu merken, dass wenn so viele Leute mit so viel Geld dumm sind, dass dann halt auch Bodenpreise steigen, dass auch in anderen Lebensbereichen Preise steigen, dass es für quasi gewöhnlich Sterbliche umso schwieriger wird, dort auch Fuß zu fassen oder in einer guten Art und Weise weiter können zu leben. Das ist relativ schwierig, das so wahrzunehmen. Und da gibt's halt auch Studien, es gibt eine bestimmte Ausprägung von Leuten, die überhaupt auf uns zukommen. Und wenn man dann einmal oben ist, dann gibt es die gewissen Abschottungsmechanismen, dann ist man ein Stück weit in dem Elfenbeinturm. Und das macht es sehr schwierig, dann auch die eigenen Schattenseiten zu sehen und das ins Auge zu fassen, wo man eben mit dem eigenen Verhalten für andere bewirkt.
Was ist das für euch Überraschendste, was euch in so einem Gespräch jemand gesagt hat?
Mich langweilt das alles. Die nächste Yacht macht mich nicht glücklicher und die Welt habe ich gesehen. Ich frage mich eigentlich immer mehr, wozu das alles? Und das finde ich spannend, wenn so Leute sich auch die Sinnfrage mehr stellen. Und mich freut es ja auch, oder, wenn Reichste zu deren Erkenntnis kommen und sehen vielleicht sogar weniger, wer mehr. Und es ist nicht der Mainstream. Und ich möchte nicht, dass wir die sozialen Veränderungen im Vertrauen auf die Einsicht abhängig machen, sondern wir müssen als Gesellschaft Verantwortung dafür übernehmen, dass wir strukturell auch eine Politik verfolgen, um den sozialen Ausgleich viel, viel mehr zu befördern.
Das war die neueste Folge von Gesprächsstoff. Die nächste gibt es in 2 Wochen. Bis dann, tschüss zusammen und ganz schöne Ostern.
Schöne Ostern auch von mir. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann und Jessica King. Sounds Anne Hebise.